Willkommen bei The Shameless Place. In diesem Podcast wird ganz viel diskutiert und noch mehr hinterfragt. Und das ganz ohne Scham. Mein Name ist Giulia Sorrentino und ich wünsche dir ganz viel Spass beim Zuhören.
So, herzlich willkommen bei The Shameless Place. Ich habe heute ganz eine wundervolle Frau bei mir im Podcast. Und zwar ist es Sarah Aduse. Hallo Sarah.
Hallo.
Zum kurz zusammenfassen, du bist Autorin, du hast dein eigenes Buch, deinen eigenen Film, deine eigene Stiftung und seit neuestem Mal deinen eigenen Podcast. Und das alles mit dem Ziel, zum wichtiges Thema in die Welt rauszubringen. Und zwar ein Thema, das du an deinem eigenen Leib hast müssen, dürfen, erfahren. Und zwar bist du mit 7 beschnitten worden. Und ja, am besten stellst du dich gerade selber mit deinen Worten vor. Und,
danke fürs Vorstellen. Mein Name ist Sarah Aduse, ich bin 31. Und wie du mich schon vorgestellt hast, ich bin Autorin. Ich habe einen Film mit den 20 Minuten aufgenommen, der über meine Lebensgeschichte aufgenommen worden ist. Ich bin als Kind beschnitten worden und das habe ich in einem Film dokumentiert. Und jetzt bin ich Menschenrechtsaktivistin. Ich habe dazu meine Stiftung gegründet, mit dem Ziel, die weibliche Genitalverstümmelung zu beenden. Und der Podcast, den ich aufgenommen habe, dient nicht nur für Frauen, die beschnitten worden sind, sondern allgemein für Menschen, die als Kind auch traumatische Erlebnisse erlebt haben, wie sie wieder Heilung können finden, wie sie aus dem Schmerz, den sie als Kind erlebt haben, rauszufinden und sich zu heilen. Weil die traumatischen Erlebnisse, die wir als Kind gemacht haben, das prägt natürlich unser heutiger Weltbild und auch unseren Charakter und wie wir die Welt tatsächlich sehen. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und das, wo wir sind, ist prägt von unserer Kindheit. Und das ist die Message, die ich mit dem Podcast in die Welt rausbringen.
Okay, das ist heilig, das betonst du ja auch sehr stark immer wieder in deinem Buch. Ja. Also heilig und verzeihen. Vielleicht für all die, die noch nie etwas von dir und deiner Geschichte gehört haben, willst du vielleicht einfach so knackig zusammenfassen, was dir widerfahren ist, bevor wir genau einsteigen?
Ja, also ich bin bis zu meinem 5. Lebensjahr habe ich eine behütete Kindheit gehabt, mit meinen Eltern und 2 Brüdern. Wir hatten ein schönes Zuhause, da hat mein Vater seinen Job verloren und meine Eltern waren nicht mehr in der Lage, uns Kinder zu finanzieren.
Du bist in Äthiopien?
In Äthiopien geboren, aber wir haben etwas weiter weg gewohnt von meiner Grossmutter. Und sie haben die Entscheidung getroffen, uns Kinder zu der Grossmutter zu bringen. Und sie hat eben weiter weg gewohnt und darum habe ich sie nicht öfters gesehen. Sie war für mich eigentlich fremd gewesen. Und dann sind wir eben, unsere Eltern haben uns zu meiner Grossmutter gebracht. Und meine Mutter ist dann nach ein paar Wochen, nachdem wir uns das Leben bei ihr daran gewöhnt haben, einen Tag auf den anderen, ohne sich zu verabschieden, weggegangen. Und als Kind habe ich damals geschlussfolgert, als ich realisiert habe, dass meine Mutter nicht mehr kommt, habe ich geschlussfolgert, meine Mutter lässt mich im Stich, weil sie mich nicht gern hat. Und ja, wie es so ist, nach mehreren Monaten, habe ich mich an das Leben dort daran gewöhnt. Und die Erziehung, die wir haben geniessen bei der Grossmutter, war nicht gerade liebevoll. Liebe und Zärtlichkeit hat es keine gegeben.
Darf ich ganz kurz fragen, du hast nie erfahren, was der Grund war, wieso deine Mami weg ist, wo du klein warst, oder hast du mal deine Grossmutter gefragt oder so?
Also ich habe die Grossmutter schon gefragt, wo ist Mutter, und sie hat uns nicht so richtig Antwort gegeben. Also sie hat einfach gesagt, ja, sie kommt dann schon wieder.
Okay.
Sie kommt dann wieder. Wir haben im Unwissen gelebt. Also wir haben gemeint, kommt sie wieder, kommt sie nicht. Es sind Jahre vorbeigegangen, sie ist nicht da gewesen. Und sie ist, glaube ich, einmal nach 2 Jahren oder 3 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, einmal besuchen gekommen. Und sie, ich mag mich noch erinnern, sie hat ein Kind in der Hand gehabt und sie war schon schwanger gewesen. Und ich habe mich dort, ich weiss noch ganz genau, was ich gedacht habe. Ich habe mir gedacht, ja, ich habe gemeint, wir sind da, weil wir kein Geld haben. Und jetzt hast du zwei andere Kinder. Also es hat mich noch mehr in dem, was ich geglaubt habe, bestätigt, dass meine Mutter mich nicht gern hat.
Hast du dich auch irgendwie ersetzt gefühlt?
Ja, also ich habe mich total, wir haben uns wie ein Waisenkind gefühlt, meine Brüder und ich. Also das habe ich mir auch die ganze Zeit eingeredet gehabt, als meine Großmutter mich einmal geschlagen hat oder im Keller eingesperrt hat. Eigentlich dann immer gedacht, wenn mein Vater da wäre, hättest du mir so etwas nicht gemacht. Es wäre jemand da, der mich beschützt hätte. Aber jetzt ist niemand da. Ich bin auf mich allein angewiesen. Ich bin ein Waisenkind. Das habe ich mir die ganze Zeit eingeredet gehabt. Und ja, eben nebst dem strengen Erziehung, das Töpfchen oben drauf, wo ich Sittli geworden bin, hat dann meine Großmutter die Entscheidung getroffen, mich zu beschneiden. Das ist ein Ritual, das man in Afrika macht, für, wie sagt man, Ritual,
zum Erwachsen werden.
Genau, wenn man erwachsen wird, wenn man so seine Sexualität spürt als Kind, ist dann so der Zeitpunkt, wo man sagt.
Zum Unterdrücken. Also ist wirklich das Ziel dahinter, dass man der Frau die Lust nimmt.
Genau, ja. Also es ist so, wie es ist, die weibliche Sexualität wird als Gefahr angesehen. Es ist etwas Dreckiges. Eine Frau darf nicht sexuell aktiv sein. Das ist so Teufelswerk.
Ja.
Und
hat es auch einen religiösen Hintergrund?
Das sagen sie, aber alle beschneiden sich dort. Christen, Juden, Muslime, alle machen das.
Okay. Also wird so verkauft?
Es wird so verkauft. Sie sagen so, bei den Muslimen sagen sie, ja, wenn du, es nennt sich Sunna, wenn du dich beschneiden tust, hast du so wie, Sunna heisst so wie extra Punkt, wo beim Gott zusammen ist, so mit Paradies.
Damit du in den Himmel kommst, okay.
Und ja, eben, also ich, die Frau, die mich beschnitten hat, ist eine Christin.
Ja.
Katholikerin oder ich weiß auch orthodox, keine Ahnung, ist selber beschnitten worden. Sie ist sogar beschnitten worden, wo sie sieben Tage alt war. Ja. Also dort, die Beschneidung findet von 7 Tagen an, bis ins Erwachsenenalter mit 15 wirst beschnitten.
Ja. Und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Arten von Beschneidungen, gell?
Genau. Ja, also ich weiß nicht, ob wir auf das eingehen wollen. Es ist ja brutal. Also die schlimmste Art ist, dass Frauen ja zugenäht werden ohne Betäubungsmittel.
Ja.
Die innere Schamlippe wird abgeschnitten. Also das ist wirklich brutal. Und das ist genau das, was ich vorhabe mit meiner Stiftung, das zu beenden, weil ich das einfach nicht mehr hören kann, sehen, dass man unschuldige Babys, Kinder so fest weh macht und sie so in dieser Situation bringt, dass sie überleben müssen. Weißt du, es ist ein Überleben.
Ja, und kein Leben mehr.
Und das tut einem so fest traumatisieren.
Weißt du, wie lange man das schon praktiziert? Das Ganze? Also wahrscheinlich schon einige Jahre?
Ja, es gibt Studien, die sagen, es hat vor pharaonischer Zeit angefangen. Es gibt auch Berichte, die ich gelesen habe, dass man sich früher sogar in Amerika, Europa und so weiter beschnitten hat, weil eben die weibliche Sexualität als Gefahr angesehen worden ist. Also man weiss es nicht so genau, seit wann die Beschneidung tatsächlich auf der Welt ist.
Okay. Weißt du, ob das von Männern befürwortet wird? Oder was halten Männer so? Weil, also, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich glaube, ein Mann hat ja eigentlich auch das Interesse, dass eine Frau Freude hat am Sex, oder?
Ja, also, es gibt halt Leute, die sagen, Frauen Männer befürwortet Frauen, die beschnitten sind. Und sie sagen, wir heiraten, wir wollen ausdrücklich eine Frau, die beschnitten worden ist. In Äthiopien ist es so, oder in vielen afrikanischen Ländern, dass der Mann ja zur Frau heimgeht und sie um ihre Hand bittet. Und dann fragt die Familie gewisse Sachen. Und die Beschneidung ist öfters gefragt worden. Ist sie beschnitten worden? Und wenn man beschnitten worden ist, ist es als etwas Gutes angesehen worden. Und so haben dann die Leute, die dort leben, geschlussfolgert, dass meine Tochter muss beschnitten sein, damit sie heiratswürdig ist und damit sie ja jemanden findet und nicht allein durchs Leben geht.
Ja, okay. Krass.
Es ist für mich, es hat auch mit Bildung zu tun, gell? Mit logischem Verstand, und mit meiner Stiftung will ich in Bildung sitzen und nicht das glauben, wo Mythen sind.
Ja, ja, ja.
So.
Genau.
Wo gar nicht realistisch ist.
Können wir noch mal kurz im Buch, also ich finde es ein mega gutes Buch, also wirklich sehr gut beschrieben, aber wir sind doch ein, zwei Mal Tränen weggelaufen, weil es doch auch relativ genau beschrieben wird, oder? Aber ich finde es auch wichtig, weil ich glaube, doch da bringst du es auch wirklich den Leuten ja, näher. Und deine Beschneidung wird auch recht genau beschrieben, und du sagst ja dort irgendwie, dass du, also es wird ja glaube auch relativ als etwas Tolles verkauft, oder? Es ist ein grosser Tag, es gibt ein Fest, eine Party und so, aber du hast gesagt, du hast instinktiv eigentlich gemerkt, irgendetwas stimmt da nicht. Wie ist das gewesen? Also was hast du genau gemerkt?
Also meine Großmutter hat es mir so verkauft, dass ich zur richtigen Frau werde. Ich werde gefeiert und gefestet. Und es wird etwas passieren, eben womit ich dann miteinander gefeiert. Und es sind drei Frauen gekommen. Und dann habe ich meine Großmutter in die Stube gebettet und mir gesagt, ich soll die Hose anziehen. Und dort habe ich instinktiv gemerkt, wieso soll ich meine Hose anziehen? Was passiert jetzt da? Und die Frauen, die da sitzen, also ich habe ja in der Absicht dann gemerkt.
Ja.
Und da habe ich Angst bekommen. Und nach der Beschneidung, ja, wo mir ja das passiert ist, ich bin von lauter Schmerz in Ohnmacht gefallen. Und nachdem ich aufgestanden bin, habe ich eben gesagt, entweder werde ich wahnsinnig oder ich verdränge das für immer, weil das ist alles andere gewesen als für mich ein Grund zum Festen. Ich habe mir gedacht, ich habe zwischen meinen Beinen höllische Schmerzen und es brennt und ihr feiert dort hinein. Like, what the fuck? Und ja, das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich denke nie mehr darüber. Ich muss einfach jetzt schauen, dass ich überlebe, dass die Wunde heilt, dass ich, ja, überlebe.
Hast du in dem Moment schon Wut verspürt oder ist der erst später gekommen?
Ja, also weißt du, ich war immer wieder hässig, wo ich mich nicht hab können wehren gegen meine Großmutter, wo die mich, ja, Gewalt gegen mich ausgeübt hat. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt wie nicht folge, werde ich noch mehr bestraft. Und ich habe das müssen in mir reinfressen.
Ja.
Abschlucken, die ganze Wut. Und das ist dann erst als Teenager bin ich verbunden, wo ich 13 geworden bin, wo ich wieder mit der Mutter vereint war, ist dann die ganze Wut auf meine Mutter dann übergeschwappt. Und ich bin bis zu meinem 25. Lebensjahr täglich hässig und relaxed gewesen.
Ja. Aber auch ohne zu wissen genau wieso, oder? Hast du gesagt? Hast du, ich glaube, du hast eigentlich nach dieser Beschneidung für dich entschieden, okay, abgehakt, oder? Für mein Überleben. Und du hast eigentlich auch dann lange nie mit irgendjemandem darüber geredet, oder?
Mhm.
Du hast aber dann einmal, was ich auch so schön finde, also ich will jetzt spoilern, aber hast beschrieben, dass deine Großmutter dich auch am auch im Keller eingesperrt, oder? Also man, es sind ja auch psychisch extreme Schmerzen, also nebst dem, was du körperlich erfahren hast, psychisch extrem krasse Schmerzen, die du da alle, also ich kann es ja nur ansatzweise probieren nachfühlen, aber dort beschreibst du mal, dass du wirklich so traurig und verletzt warst und du wie eine Stimme gehört hast von Gott, vielleicht kannst du genau sagen, was genau gehört hast. Und da habe ich sehr berührend gefunden, weil für mich ist es wie so vorgekommen, als hättest du so wie gewusst, okay, irgendwann wird es besser. Also es lohnt sich noch, um am Leben zu bleiben, kann man so sagen.
Ich habe, nachdem ich jetzt sehr lange an mir selber gearbeitet habe, weiss ich, was ich damals als Kind in dem Keller hatte. Und zwar war das schon die erste Panikattacke. Ich war im Keller und ich habe so fest berührt, dass ich nicht mehr durch die Nase atmen konnte. Und es hat mir so Angst gemacht, dass ich nicht atmen konnte. Und ich hatte das Gefühl, ich sterbe. Und ich hatte so Angst und ich bin so. Wie am
hyperventiliert,
genau. Und in dem Moment ist wirklich etwas passiert, wo ich nicht in Worten fassen kann. Es ist irgendein Energiewesen, ein Wesen, in dem Keller kommt. Und der Keller war plötzlich hell gewesen. Es hat mich in den Arm genommen und auf seinem Schoss genommen und in dem Moment ist also meine Nase plötzlich aufgegangen, ich konnte atmen. Es hat mich in den Arm genommen und mich getröstet und mir dann gesagt, eines Tages wirst du das können mit so vielen Menschen teilen, was dir jetzt gerade passiert. Es ist wichtig, dass du das jetzt erlebst. Es klingt mega absurd. Also ich kann es jetzt natürlich nicht im Wort wiedergeben. Yeah. Es ist jetzt meine
Interpretation.
Genau. Es war einfach etwas, wo mir die ganze Sorge weggenommen hat, die ganze Angst, die ich hatte. Und mir gesagt hat, eines Tages wirst du ein glückliches Leben führen. Eines Tages wirst du den ganzen Schmerz, der dir widerfahren ist, können mit so vielen Menschen teilen und je nachdem ihnen helfen. Und das hat mir so viel Zuversicht geschenkt in dem Moment.
Hast du es glauben?
Ich habe, ja, ich habe es wirklich angenommen. Es war so ein tiefes Verständnis von Vertrauen auch gewesen. Es ist etwas da, wo auf mich aufpasst. Es ist etwas da, wo ich mich darauf verlassen kann. Wo in so Momenten dann zu mir kommt und mir Zuversicht, Sicherheit schenkt. Und ja, und das war dann mein Anker gewesen. Das war mein Anker gewesen. Für lange Zeit. Und ich habe auch das Vertrauen, ich nenne es Gott, ist in dem Moment zu mir gekommen. Und nach ein paar Jahren sind wir ja wieder mit der Mutter vereint und dann sind wir ja mit wo ich 12 geworden bin, in die Schweiz kommt. Und so hat es dann angefangen. Also ich konnte es nicht können, so in Worte fassen, aber die Mutter-Tochter-Beziehung ist kaputt gegangen. Also ich habe kein Vertrauen mehr zu ihr gehabt und ich konnte das nicht können benennen. Gell? Es war so im Unbewussten gewesen. Ich habe dort, wo sie ja sich ohne zu verabschieden gegangen ist, geschlussfolgert, meine Mutter lässt mich da. Verlässt mich, weil sie mich nicht gerne hat. Und so habe ich dann meine Mutter begegnet, mit dem Glauben, du hast mich ja nicht gerne. So habe ich kein Vertrauen zu meiner Mutter gehabt. Das ist, ich habe sie ja gar nicht an mir anlassen, ich habe gar nicht gewusst, wie das geht. Wir sind dann in die Schweiz gekommen, der Vater ist nicht mitgekommen. Wieder eine Traumatisierung für mich.
Mit ihm hast du eine sehr gute Beziehung gehabt.
Look, das war als Kind.
Ich hatte das Gefühl, ich hatte eine gute Beziehung mit ihm.
Ich habe in meinen Kinderaugen damals, als ich auch ein Buch beschrieben habe, beschrieben.
Was hat sich dann verändert?
Das hat sich verändert. Das hat sich verändert, als ich ihn kürzlich besuchen bin. Nach 20 Jahren habe ich ihn gesehen und habe eigentlich festgestellt, warum ihn meine Mutter verlassen hat. Und ja, ich möchte gar nicht darauf eingehen. Auf jeden Fall, ja, das ist auch wiederum, das ist genau das, gell? Eben meine Wahrnehmung. Ich habe ihn als Kind wahrgenommen. Als Kind haben wir eine mega schöne Beziehung gehabt. Ich hatte ein schönes Zuhause gehabt. Er hat mich so sehr verwöhnt. Und, wir haben einfach eine schöne Beziehung gehabt. Meine Mutter war die, die ja mit uns zu der Grossmutter gegangen ist und uns dort gelassen hat. Darum war die Mutter in meinen Augen die Böse. Ja. Weil er ist ja nicht mitgekommen. Er hat das, also weißt du,
es war keine Schlussfolgerung genau, von dem, was du gesehen hast.
Ja, von okay. mir. Und ich habe letztens in der Schule gelernt, dass was wir wahrnehmen, also wenn das gewisse Sachen zu 99% nicht stimmen, was wir interpretieren als das, was wirklich war. Ich bin mir nicht sicher, ob es
99% ist. Ich glaube auch, nach einem Titel, die Erinnerung wird sich verändert sich dann auch plötzlich.
Genau. Als Kind ist ja eh alles so mega schlimm und weißt, mega dramatisch. Und ja, wenn man dann wirklich dahinter geht, was war, ist es nicht. Also im Erwachsenenalter sieht man es nicht als dramatisch, als wie es tatsächlich war. Ich will das nicht irgendwie weniger abwerten. Wenn es für ein Kind eine schlimme Erfahrung war, sollte man das jedoch ernst nehmen. Und man muss das ernst nehmen, wenn man will heilen. So.
Bist du am erzählen, aber dass du in die Schweiz gekommen bist, genau. Und dann dort gemerkt hast, dass du deiner Mami nicht mehr kannst vertrauen kannst oder dass da etwas kaputt gegangen ist. Mhm. Du hast dann auch immer noch nicht mit ihr, also du hast erst viel später nachgefragt oder du hast immer noch für dich gehalten.
Ja, ich habe sie nicht gewusst, ich habe sie nicht benennen können. Ja. Für mich, also in meiner Wahrnehmung, war es einfach, ich bin so hässig auf meiner Mutter. Ich kann es nicht begründen, warum ich hässig bin. Ja. Egal was sie macht, macht mich hässig, egal was sie macht, sie bestätigt mir in dem, was ich glaube, und zwar, dass sie mich nicht gern hat. Wir sind ja ohne Vater dahin gekommen und sie hat dann eben ein paar Jahre später nochmal geheiratet. Und auch das war für mich ein Beweis gewesen. Ich habe ihr das Ultimatum gestellt, entweder er oder ich. Und sie hat ihn natürlich nicht verlassen. Und das war für mich auch die Bestätigung, du hast mich nicht gern. Ich bin von der Schule heimgekommen, wenn es mit warmem Essen am Tisch war, sie hat mich nicht gern. Ich habe sie wirklich auch herausgefordert, so, zeig mir, dass du mich gern hast. Und wenn meine Erwartungen nicht eingetroffen worden sind, du hast mich nicht gern.
Also du beschreibst auch, dass du sehr rebellisch geworden bist.
Rebell
und dann viel Ausgang und Alkohol und falscher Umgang und so, oder? Mhm.
Ich bin, ja, wie du sagst, ich habe sehr früh angefangen rauszugehen. Also eben, ich konnte es kaum erwarten, bis ich 16 bin, extra, vielleicht kennt ihr das. Bist du schon mit 15 dort gewesen, oder jünger, ich weiß auch nicht. Also ich habe sehr früh angefangen, im Ausgang an. Ja, also ich habe schon Alkohol getrunken und viel Party gemacht. Jedoch habe ich meine Grenze immer gekannt. Gell? Also, ich war sehr rebellisch, ich habe vieles ausprobiert. Aber es war nie der Punkt, gewesen, wo ich so mich like, voll verloren habe. Ja. Das war nie.
Du hast auch immer gut auf dich selber geschaut, oder? Also, du hast eine Lehre gemacht. Also, es ist nicht so, dass du einfach zu Hause gegangen bist und in dir.
Ich habe immer geschafft.
Gemacht hast, oder?
Ja, ich habe eigentlich seit nach der Schule habe ich eine Ausbildung gehabt und ich habe immer mir selber, also finanziell habe ich immer selber tragen. Und ja, eben, ich habe mein Leben so gelebt, gell? Ich war einfach innerlich frustriert gewesen, wütig, voller Unsicherheit, Komplexe. Und ich habe nicht gewusst, wer ich bin. Ich war völlig unbewusst gewesen. Was ich wahrgenommen habe, war, dass ich zu Hause hässig bin, dass ich mich mit meiner Familie nicht besonders gut verstand, dass meine Familie von mir denkt, dass ich auch nur die Wütige bin.
Auch deine Geschwister? Auch
meine Geschwister, ja. Sie haben mich ja nur so erlebt. Also, warum bin ich heim? Ich konnte nicht einmal mit meiner Mutter normal reden. Es hat wir haben immer gestritten. Das war unsere Tagesordnung. Ja. Streit. Egal was, habe ich angefangen umzuschreien. Und es ist dann so weit gegangen, dass sogar ja, meine Geschwister, ich habe nicht gross mit ihnen geredet, sie haben nicht gross mit mir geredet, weil sie nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen. Und sie haben mich gar nicht gekannt, weil ich bin bis ich 25 geworden bin und einen Turning Point hatte.
Ist das der, wo du an diesem Seminar bist?
Mhm.
Oder hast du davor, mal einer Kollegin deine Geschichte aufgetaucht, oder?
Ja, also wo mein Leben wirklich, ich bin total am Boden zerstört gewesen, irgendwann mit 25. In der Beziehung hat es nicht wirklich geklappt, im Job bin ich nicht zufrieden gewesen. Ich bin wirklich das Wrack gewesen. Es ist so, ich hab nicht gewusst, wer ich bin. Ich bin einfach unglücklich gewesen und verbittert. Und falsche Beziehungen und einmal ist mein richtiges Herz gebrochen worden. Kurz obendrauf habe ich dann eine Kollegin kennengelernt, wo mich tatsächlich das erste Mal, wo mich jemand gefragt hat, hey, wie bist du eigentlich aufgewachsen, erzähl mal von deiner Geschichte. Und dann habe ich ihr angefragt, ja, ich bin unter anderem auch geschnitten worden und so, und sie ist vielleicht gut. Also, ja, aber ich denke, komm dran. Also, es hat mir klar, in dem Moment hat mir weh gemacht, aber ich denke jetzt, ich bin nicht dran. Darum denke ich nicht, dass es irgendwo durch mich immer noch prägt. Sie hat dann gesagt, ja, nein, das glaubt sie nicht, dass es mich nicht mehr prägt. Und dann hat sie eben von diesen Glaubenssatz erzählt. Und dann ist sie eines Tages mit den Seminartickets gekommen, wo sie mir dann gebeten hat, ich soll sie doch begleiten. Und dort ist wirklich wortwörtlich der Turning Point gewesen. Ich habe die Geschichte so oft erzählt, ich versuche sie jetzt abzukürzen. Sonst kann man das auch gerne in meinem Podcast schauen. Es ist so wie ein Monoton. Ich weiß, was am liebsten einfach so das Punkt. Das ist es.
Ja, also Sie können das schon als Buch dann lesen. Es gibt ja genug Möglichkeiten.
Es ist in der Paul, es ist ein Thema Weiblichkeit, Männlichkeit gegangen. Es war ein viertägiges Seminar gewesen. Und Dai Bücke hat auch eine berührende Vergangenheit hinter sich. Und sie hat mir dann gesagt, hey, ich werde aufstehen. Und eine Frage stellen. Also, das finde ich mega cool. Könntest du auch bitte für mich die Frage stellen, ob sich Frauen, die geschnitten worden sind, ob sie sich heilen können? Sie will auch spät. Nein, sie hat zuerst am Anfang gar nicht wählen. Sie hat so, nein, ich bin das fast du selber gefragt. Ich war dann hässig auf sie. Ich bin sogar noch nicht anders gesessen.
Okay.
Und nachher ist sie aufgestanden und ich bin weit, also wir sind in der gleichen Reihe gesessen, aber mehrere Menschen sind so zwischen uns gewesen. Dann hat sie die Frage gestellt über Missbrauch oder wie man wieder erfüllte Sexualität erleben kann, nachdem man missbraucht worden ist. Und da hat die Seminarleiterin gesagt, übrigens, ich habe mit ihr einen Podcast aufgenommen, die in dem Moment das Seminar gezeigt hat, musst du unbedingt schauen, wenn du es aus ihrer Sicht
durchspielen.
Nachher hat sie gesagt, ja, es ist jetzt in dem Rahmen, also wenn es um das geht, macht sie es nur im One-to-One-Setting, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Sie so, ja, okay. Hat eigentlich gesagt, ja, okay. Und sie hat nochmal eine Frage. Und zwar, ihre Kollegin ist beschnitten worden. Können sich so Frauen, die beschnitten worden sind, erfüllte Sexualität haben? Und das hat mich so berührt in dem Moment, dass sie trotz dass sie mir in Pause gesagt hat, nein, sie will die Frage nicht stellen, doch die Frage gestellt hat. Das war wie in meinen Augen Beweis dafür, dass sie mich liebt.
Ja, du bist nicht allein, oder?
Das ja, ist da für dich. Voll. Und ich habe das auch gleichzeitig so mutig gefunden, dass sie sich so verletzlich gezeigt hat, dass ich mir gedacht habe, wow, sie war auch am Brüllen gewesen, sie hat Tränen in den Augen gehabt und es hat mir so leid getan und ich habe nicht wollen, dass sie allein dort steht. Und bin dann aufgestanden. Ich war in dem Moment wirklich geführt gewesen, wie dort in dem Keller, wo das Wesen zu mir gekommen ist. Bin aufgestanden, bin zu ihr hergelaufen und es hat ein riesen Display gegeben. Es waren 800 Leute dort.
Stimmt gerade, wenn ich Leute höre.
Und es hat so ein riesen Display über der Bühne. Und ich habe mich einfach gesehen, wie ich neben ihr stand. Und dann habe ich das Mikrofon aus ihrer Hand genommen. Und dann gesagt, und ich bin die, wo ich da gerade ist. Und der Seminarleiterin hat dann in dem Moment gedacht, Andrea Hetterich, okay, das ist jetzt gerade über meine Kompetenz, ich übergebe es. Ich übergebe es jetzt einfach an göttliche Energie, an Gott. Und ich lasse mich jetzt führen von dem, was jetzt gerade in dem Raum passiert. Da hat sie sich mit ihrem Kollegen abgesprochen und, sie ist dann, und dann hat sie unbedingt zu uns runter, sie hat uns berühren, uns spüren. Und sie ist dann zu uns runter und hat alle Frauen, die in dem Raum sind, zu uns gebeten. Sie hat so eine Imagination machen, und zwar, dass wir zu unserem heiligsten Kern zurückkommen. Also sie hat wieder den Rahmen für uns schaffen, dass wir zu unserem heiligsten Kern, der in jedem von uns drin ist, uns dort hinführen. Mit Imaginationen. Und sie hat dann alle Frauen zu uns gebeten, dass sie uns die Kraft geben,
Unterstützung
geben, dass wir in den Heiligskern kommen.
Wie war das für dich, dass 800 Leute...
Es war sehr krass. Also es ist wirklich... Ich bin nicht rausgekommen. Ich bin so, was passiert jetzt gerade da? Ich bin wirklich nicht rausgekommen. Alle haben mich so liebevoll angeschaut und es war sogar beängstigend am Anfang für mich. So, was wollt ihr von mir?
Weil du ja nicht den Glaubenssatz kennst, dass du nicht lebenswert bist.
Ja, ja. So, was wollt ihr von mir? Und alle haben mich wieder umarmt und dein Bücke war richtig am Baden in dem. Sie war allen am Anschauen, alle am Umarmen und sie war richtig drinnen. Und ich habe eher Abstand genommen. Also schön und gut, dass ihr mir jetzt alle da Liebe und Aufmerksamkeit gebt, aber ein bisschen mit Abstand.
Mit zu viel aufs Mal.
Ja, ich habe mich schon darauf eingelassen und es war dann einfach wirklich Magic gewesen. Heute noch reden die Menschen darüber. Es ist, alle sind in dem Raum, zu dem heiligen Kern, wo in jedem von uns drin ist, sie sind mit dem in Berührung gekommen in dem Moment. Und dort ist mir auch klar gewesen, was die Energie damit gemeint hat, dass ich eines Tages wird wieder zu mir zurückfinden. Ich habe gewusst, das ist das Erlebnis und ich muss jetzt auf das aufbauen.
Wie hast du auf dem aufgebaut?
Ich habe dann verstanden, dass es ja so wie Glaubenssätze gibt, dass ich mich selber retten kann. Dass ich... Ja, das ist wirklich für mich so wertvolle Information gewesen, weil ich hatte das Gefühl, ich bin verloren. Und durch das Wissen, was ich an diesem Seminar bekommen habe, eben das Glaubenssatz, dass wir nicht ausgeliefert sind vom Leben, sondern dass wir uns, indem wir Eigenverantwortung für uns übernehmen und unser Mindset ändern, können wir alles im Leben erreichen. Und das war für mich, okay, sag es mir nicht zweimal, ich gehe.
Und dann
habe ich eine neue Welt für mich geöffnet. Ich habe jenste Bücher verschlungen, bis in die Nacht rein, YouTube-Videos geschaut über jenste Motivationsredner, mich reflektiert und es ist eine Never-Ending-Story. Ich bin immer noch am Aufbau, aber es ist so ein geiler Prozess, auch zu beobachten, wie man sich selber kann auffangen, sich heilen, sich weiterentwickeln. Das ist so schön. Den Weg zu sich selber wieder zurückfinden. Und dort vor 800 Leuten war eigentlich die Erinnerung für mich, wer ich in meiner wahren Essenz bin.
Ja.
Ein Wake-up-Call. Ich sage auch, dort bin ich wortwörtlich erwacht. Und ja, dann war für mich klar gewesen, okay, was kann man machen? habe jüngste Bücher verschlungen, jüngstes gemacht. Und dann ist mal irgendwann, ich glaube, eine Kollegin auf mich zu und hat gesagt, hey, du willst mal nicht eine Stiftung gründen. Nein, stimmt nicht. Ich habe dann den Film Wüstenblumen gesehen von Waris Diri. Und sie
hast
hat
du das ja, können schauen?
Ja, ich konnte es am Anfang nicht schauen, es war mir zu viel gewesen. Und nachdem ich bei dem Seminar war, habe ich mir gesagt, jetzt bin ich ready, um den Film zu schauen.
Okay.
Habe ich den Film angeschaut und das hat mich richtig mitgenommen. Und sie hat auch, ja, sie beschreibt ihre Geschichte, aber keine Lösung. Also was ist denn die Lösung? Was macht jetzt eine Frau, wenn sie beschnitten ist? Wenn sie beschnitten ist, genau. Wie kann sie sich heilen? Wo finde ich die Lösung? Wo finde ich, wie ich mich heilen kann? Und ich habe nirgends eine Lösung gefunden, die mir geholfen hat, mich zu heilen, mich aufzufangen. Alle reden davon, dass es mega schlimm ist. Ja, was kann man machen? Was kann man machen? Was ist die Lösung? Alle Organisationen spenden, alle reden über das Problem, aber was ist die Lösung?
Ja.
Und ich habe mir dann gesagt, ich habe die Lösung für mich gefunden, und zwar in Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist jetzt meine Aufgabe, um das vermitteln, wie ich wieder zu mir gefunden habe. Für alle Frauen, die beschnitten werden, wie sie wieder zu sich selbst finden, wie sie ihre Trauma heilen können, wie sie
ihre Trauma. Vielleicht auch in erster Linie auch mal merken, dass es traumatisch ist, oder? Das habe ich auch so interessant gefunden, wo du dann angefangen hast, mit Frauen zu reden, die es gleich erlebt haben. Die haben es ja viel gar nicht als schlimm empfunden.
Genau, das ist ein Schutzmechanismus.
Ja.
Es ist ein totaler Schutzmechanismus, dass sie müssen sich das ja einreden, es ist nicht so schlimm, ja, gewesen, weil sie sonst daran brechen würden.
Ja, ja. Ja, sie haben sie zum Teil sogar noch gerechtfertigt.
Ja.
Da habe ich wirklich
unerstaunlich gefunden. Ja, und ich habe mir auch, ich habe das Ganze ja wirklich hinterfragt und mir gesagt, ja, eben, warum machen die Leute das? Warum hat mich meine Großmutter beschnitten? Warum tun die Leute in den Babys beschneiden? Machen sie es aus Boshaftigkeit? Warum machen sie das? Nein, eigentlich nicht. Sie begründen das mit Liebe. Dass sie, weil sie ihre Kinder lieben, machen sie das. Sag ich mir, okay. Aber was ist der Grund, dass sie das machen? Und dann ist mir bewusst worden, dass sie es nicht besser wissen. Sie sind von klein auf mit dem Glauben aufgewachsen. Es ist ihnen in den Kopf eingebrannt worden, sind so manipuliert worden, dass das das Richtige ist, dass man erst eine richtige Frau ist, wenn man beschnitten wird, dass man erst dann heiratswürdig ist. Und sie sind mit dem Glauben aufgewachsen, dass sie das glauben.
Mhm.
Und soll man jetzt hässig sein auf die Leute? Oder soll man sie aufklären? Und dort ist dann für mich auch der Punkt mit Vergebung gekommen. Dass ich gesagt habe, um was würde es mir gehen, wenn ich jetzt auf meine Großmutter hässig bin. Sie hat es ja nicht besser gewusst. Um was geht es mir denn, wenn ich an meine Wut festhalten will? Ja, klar ist das falsch gewesen, was sie gemacht hat. Es ist falsch gewesen, kein...
Aber ihrem Wissen ja nicht, oder? Sie hat eigentlich das Beste gemacht, was sie konnte.
Ja, irgendwie, keine Ahnung, weißt du. Irgendwo durchgespürt sie ja schon, dass das auch falsch ist. Ich weiß es nicht. Aber ich habe gewusst, hey, wenn ich vergib, dann mache ich mir in erster Linie selber einen Gefallen.
Was bedeutet für dich Vergebung, Heilung, für dich persönlich?
Schau, wenn ich vergib, dann empfinde ich einen inneren Frieden, Harmonie in mir selber. So. Du machst dir selber einen Gefallen damit, weil du die innere Harmonie und Zufriedenheit spürst, wenn du dich fürs Vergeben entscheidest. Das ist schon der grösste Selbstliebe, der grösste Akt von Selbstliebe. Weil wenn du den Mensch, der dir weh gemacht hat, hässig bist, dann gibst du ja die Macht ab. Er hat ja Macht über dein Empfinden. Du sagst, er hat das mir angetan, darum fühle ich mich so, wie ich mich fühle. Der innere Frieden, den du eigentlich freiwillig abgibst. Und wenn du dich aber stattdessen für Vergebung entscheidest, dann holst du dir deine innere Macht versus Zufriedenheit zurück. Den inneren Frieden holst du dir also mit zurück. Und eben, es geht weiter. Ich habe mich gefragt, es gibt Leute, die mit Absicht einem etwas antun.
Absolut.
Gibt's? Das sage ich nicht, vergib ihm. Das sage ich auch, lass los. Los!
Also im Fall, ich glaube, was viel auch verwerft wird, über dem Vergehen heisst ja nicht, dass man gut findet, wenn die Person gemacht hat.
Absolut.
Oder? Du kannst ja über dem Vergehen und gleich scheiße finden, wenn die Person gemacht hat.
Genau. Also weißt du, mit dem Frieden schliessen. Zum Beispiel, jemand ist missbraucht worden. Anstatt lebenlang hässig zu sein auf dem, der einen missbraucht hat, kann man sagen, hey, weißt du was? Ja, das stimmt, ich bin missbraucht worden, ich bin ein Opfer gewesen. Aber weil ich mich selber noch mehr liebe und weil ich heilen will, lasse ich das los, was mir passiert ist. Ich schließe Frieden damit. Und wie schließt man Frieden mit etwas? Indem man sich einfach zugesteht und sagt, ja, fuck, nur mal, ich bin ein Opfer gewesen. Und ich lasse nicht zu, dass das mein ganzes Leben beherrscht. Ich lasse nicht zu, dass es mein ganzes Leben kaputt macht. Ich entscheide mich im Hier und Jetzt neu, und zwar für eine kraftvolle Version in mir, die mich bestärkt und die mir dienlich ist. Und nicht in dieser Opfergeschichte, die Tag für Tag reinleben und drinnen behauen. Wenn es einem etwas bringt, okay. Wenn es dir nicht bringt, dann musst du wirklich dein Denken und Denkmuster und Denkmuster und Verhaltensmuster ja, sehr krass hinterfragen.
Würdest du sagen, es hat auch vieles mit Selbstverantwortung zu tun?
Absolut, eben. Dass eben die Verantwortung übernehmen und sagen, jetzt, im Hier und Jetzt, bin ich kein Opfer mehr von damals. Im Hier und Jetzt entscheide ich mich für ein Leben voller Freude, voller Erfüllung und voller Eigenmacht. Und die Eigenmacht, die empfindest du in dir. Und die Entscheidung kann dir niemand abnehmen, dass du dich für deine machtvolle Version entscheidest. Die Erlaubnis musst du dir selber geben.
Was würdest du jetzt einfach damit sagen, wenn jetzt jemand gehört und genau an dem Punkt ist, wenn es mir nicht schneidig war, eine Lust, irgendwie ein traumatisches Erlebnis zu sein? Und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich bei dir auch so war, im ersten Moment kann ich dann nicht zu einem Gehör oder so Verantwortung übernehmen, wie du gesagt hast, ich bin doch ein Opfer, oder? Was würdest du sagen, ist so der erste kleine Minischritt, den jemand machen kann, um aus dem rauszukommen?
Sich mal bewusst zu werden, was passiert ist. Mal bewusst sein zu haben, was ist jetzt eigentlich mein Ist-Zustand.
Also vielleicht auch den Schmerz und die Wut annehmen und durchleben, oder?
Nein, zuerst mal einfach sich mal bewusst werden, was ist das Ist-Zustand. Ja, ich bin wutig. Ja, ich bin das. Ja, ich fühle mich so scheiße. Ich bin so verbittert. Ich fühle so viel Frust in mir. Mal das mal wahrnehmen. Der zweite Schritt ist, sich das Ganze einzustehen und sagen, ich bin wütig. Eben, egal was für Emotionen man hat. Und sich Hilfe holen. Man muss ja das nicht allein machen. Das Ganze wieder fühlen. Ja, eben die traumatischen Ereignisse wieder zu fühlen, das ist wichtig, dass man sich bewusst wird, was überhaupt da ist, was die Kindheit mit einem gemacht hat. Aber da kann man sich Hilfe holen. Und es kann so individuell aussehen. Was mir geholfen hat, war Ayahuasca. Ayahuasca ist auch eigentlich. Du konfrontierst dich mit dem Schmerz. Hypnose, Kinesiologie, Traumatherapie. Es gibt so vieles. Ganz wichtig dabei ist es auch, wenn man sich therapieren lässt, dass es mit den Menschen harmoniert, mit den Therapeuten harmoniert. Wenn es nicht harmoniert, geh weg, such dir jemand anders. Geh auch da, wenn du Therapeuten suchst, mit Nicht als in dem Sinn, ich weiss nicht, was ich will. Gehe auch da wirklich selbstbewusst her und folge
mir.
Genau. Und auch dass sich wirklich sich vertrauen. Und wenn es nicht harmoniert zwischen dem Menschen, auf das Gefühl hören. Menschen, die Schlimmes erlebt haben, können nicht mehr das, also weißt, sie haben gelernt, ihre Emotionen nicht wahrzunehmen oder sprich, dass die zu verdrängen. Und die fallen wie so in der Hilflosigkeit. Ich weiss ja nicht, der andere weiss viel mehr als was ich weiss. Das stimmt nicht. Du weisst es. Wenn es nicht harmoniert mit einer Therapeutgabe, vertrau in dir, auf dich.
Ja, in dir selber. Es soll ja zur Selbsthilfe sein, oder es soll ja in der Abhängigkeit werden.
Genau. Auch da wirklich Eigenverantwortung übernehmen und sich bewusst entscheiden, ich lebe jetzt meine eigene Macht. Ich entscheide, was mit mir passiert und ich gebe mir jetzt Erlebnis zum Heilen und sich dann da bewusst Therapeuten suchen, wenn es nicht harmoniert, auch da Verantwortung übernehmen und sagen, ich suche jetzt weiter. Und es gibt so viele tolle Therapeuten da draußen. Es gibt so viele coole Angebote, die da erschaffen worden sind von Menschen, wie zum Beispiel Breathwork. Das ist so krass, wie du zu deinem Kern, also wirklich tiefsten Punkt, bis zu deiner Seele kommst, indem du ja, von jemandem begleitet wirst und bewusst atmest. Also es gibt wirklich tolle Tools und Techniken, die man kann anwenden kann, um sich zu heilen.
Ich glaube, es braucht, also ich bin jetzt auch jemand, ich habe schon ganz viele verschiedene ausprobiert. Ich kann nicht sagen, es ist das gewesen, sondern es ist so ein bisschen die Mischung aus allem, oder? Ja. Weil alles sollte ja irgendwie eine andere Ebene von der Heilung auch ansprechen, oder? Es ist auch noch wichtig zu sagen, ja.
Es ist nicht nur etwas, es sind mehrere Sachen. Man muss offen sein, um eben Seminare zu besuchen, Online-Kurse zu machen. Und das ist auch individuell. Zu wem fühlst du dich hingezogen? Wer spricht dich an? Mit wem gehst du in Resonanz? Auch da bereit sein, um in sich selber zu investieren und zu sagen, ja, okay, ich hole mir jetzt Hilfe und ich gebe jetzt das Geld aus für meine Selbstheilung.
Ja.
Und verschiedenes ausprobieren, was einem gut tut.
Würdest du sagen, hast du dann irgendwann gleich Gespräche geführt mit deiner Mutter? Hat er auch nochmal zur Heilung
herbeigeführt?
Ja, genau.
Ja, natürlich, ich habe sie darauf angesprochen, warum sie uns damals einfach klar haben, warum sie gegangen ist, ohne sich zu verabschieden. Und das war ganz klar ein Fehler von ihr gewesen. Aber in ihrer Wahrnehmung hat sie gedacht, dass es für uns viel schlimmer ist, wenn wir sehen, wie unsere Mutter von uns weggeht. Sie hat gemeint, dass wir das nicht ertragen können, wenn wir sehen, dass die Mutter geht. Beziehungsweise sie hat nicht können uns anschauen, wie sie uns verlässt, oder? Und hat das auf uns projiziert. Sie hat das Gefühl gehabt, ja, es wird so schlimm sein für sie, lieber gar nicht, wenn sie das nicht sehen. Und dann hat sie wirklich, und ich habe sie auf den Moment gebracht und ich habe ihr gesagt, weißt du, was ich geschlussfolgert habe in dem Moment. Und ich musste dann brüllen und dann hat sie auch erzählt, wie sie sich gefühlt hat. Und ich habe ihren Gesichtsausdruck gesehen. Es ist wirklich. Ich habe wirklich den ganzen Schmerz, den sie gefühlt hat, wo sie uns in dem Moment klar hat, in ihrem Gesicht gesehen. Sie sagt, weißt du, wie es mir gegangen ist, wo ich heute dort alleine war. Sie war total zerstört, dass sie ihr Kind bei ihrer Mutter zurücklassen muss. Sie hat nicht gewusst, wie es weitergeht. Verloren gefühlt.
Hat er für dich auch nochmal Sicht auf deine Mutter verändert.
Absolut. Ich habe auch dort eben mich entschieden, eben nach der ganzen Arbeit, gell, auch die ich gemacht habe, weil ich mir Hilfe geholt habe, sind mir die Sachen bewusst geworden, was ich als Kind geschlussfolgert habe, was für Glaubenssätze ich habe. Unbewusste Sachen sind dann im Vordergrund gekommen, ich kann sie anschauen und sie benennen durch das Bewusstsein. Und dadurch, dass ich mir bewusst wurde, wie was war, habe ich auch mit Kommunikation gegangen. Und die Leute, die eben ich gemeint habe, dass sie mir am meisten verletzt haben, können sie darauf konfrontieren und sie ansprechen. Und so hat dann können eine Heilung stattfinden, sprich ein Gespräch, wo beide Seiten heilt, wo beide Seiten sich können verstehen, verständigen und nachvollziehen, was im anderen abgeht.
Mega wichtig, oder? Und doch da entstehen ja allgemein so viele Missverständnisse, irgendwie alle schlucken und
niemand weiss.
Ja genau, man tut für sich logischerweise irgendetwas schlussfolgern, aber du weißt vielleicht komplett etwas anderes, oder?
Genau. An dem Tag habe ich mich dann entschieden, ich übe mich darin, jetzt meine Mutter zu lieben, tatsächlich. Ich habe sie immer geliebt. Ich habe mir ja so sehr nach ihrer Liebe gesehen. Aber sie an mir anzulassen, sie auf anders zu begegnen, nicht mit Wut, sondern mit Liebe zu begegnen.
Geht damit um mich?
Das war ein langjähriger Prozess gewesen. Und jetzt, also wir haben jetzt mehrere Jahre nicht mehr gestritten. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr so hässig gewesen wie damals. Aber das war jetzt ein Prozess gewesen, dass ich sie anfange als Mutter akzeptieren, ihren Rang in meinem Ding-System wieder geben. Es ist nicht 100% jetzt, aber wir gehen ja jetzt zusammen auf Äthiopien für einen Monat.
Oh, schön.
Und ich habe mir dann auch die Intention gesetzt, dass wir uns kennenlernen, von Mensch zu Mensch. Ich wünsche mir auch Freundschaft mit ihr. Und ja, lustig, gell? Dort, wo sie mich allein gelassen hat, gehen wir wieder zurück zum Krieg.
Back to the roots, ja.
Und,
also aber ja, mega schön, sie unterstützt dich eigentlich in deinem Projekt.
Mhm, mega herzig, gell? Und mega schön, also sie war ja am Anfang schockiert gewesen, als ich mit dem raus bin, aber mittlerweile hat das die ganze Familie gehört. Die ganze Familie war schockiert gewesen, als ich Frontpage von den 20 Minuten komme, ich wurde genital verstümmelt. Alle sind schockiert gewesen. Boah, wieso redet sie jetzt über ihre Genitalien?
Das ist aber auch so etwas, das ist ja dort auch nicht gang und gäbe, dass man einfach über das redet, oder? Das ist eben, wie war alles in der
Tabu.
Ja.
Und eben mittlerweile, indem ich angefangen habe, lernen, meine Emotionen tatsächlich auszudrücken und zu sagen, was in mir abgeht, mich verletzlich zu zeigen, hat so viel Heilung können stattfinden, auch in der Familie. Wir reden viel offener miteinander, wir sind viel mehr zusammen geschweißt. Man versteht sich jetzt untereinander, was in den anderen abgeht. Und es ist so schön, so auch zu beobachten, wie sich...
Du hast auch mit deiner Großmutter auch ein gutes Verhältnis, gell?
Ja.
Mega stark.
Ja, eigentlich. Ja, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu ihr. Ab und zu kommt schon, gell? Es ist nicht so, dass wenn man sich bewusst worden ist, nie die Emotionen hochkommen. Klar, ich bin... Es gibt Momente, wo ich so meine Großmutter immer noch hässlich bin, dass sie das gemacht hat. Und jetzt, wenn ich auf Äthiopien gehe, konfrontiere ich sie mit anderen Sachen. Oder?
Sie also mit Fragen?
Mit Fragen, ja. Warum sie das gemacht hat. Weil eben, ich will herausfinden, ob das wahr ist, wie ich das interpretiere in mir.
Ja.
Es gibt gewisse Sachen, die sie falsch gemacht hat. Zum Beispiel, dass sie mich im Keller eingesperrt hat. Dass sie es ist falsch. Und ich sage dir einfach, es hat mich mega verletzt, dass du so mit mir umgegangen bist. Was sie denn sagt, weiss ich nicht. Das werde ich herausfinden.
Ja.
Aber es ist halt, gell, man kann auch Vergebung für sich im Stillen machen. Aber wenn ja die Möglichkeit schon da ist, dass man dem Gegenüber darauf ansprechen und mitteilen kann, was es mit einem macht, habe ich das Gefühl, oder ich weiß es, dass es viel befreiender ist, wenn man auch vielleicht eine Entschuldigung hört. Hey, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe.
Ja, und eben vielleicht auch jemandem die Augen öffnen, der keine Ahnung davon hat. Und ich finde das so schön, so, wenn du jetzt gesagt hast, vielleicht, es kann sein, dass es bei ihr nichts bewirkt, aber du bist für dich angestanden und hast platziert, was mit dir gemacht hat. Ich meine, was die andere Person damit macht, ist ja ihr Ding. Genau, aber mega wichtig, dass du tot. Also ich glaube, viele Menschen machen da ja auch nicht aus einer Angst raus, weil sie eben nicht wissen, wie der andere reagiert, ob sie die andere Person verletzt hat oder wie auch immer. Und darum passt das Zeug für dich, oder? Aber ich meine, wenn du von dir ausredest, ich meine, das muss ja nicht beleidigend sein, oder? Du kannst einfach von deiner Sicht ausreden, dann denke ich, mach das schon auch sehr viel mit dir selber, auch wenn von der anderen Person nichts kommt.
Absolut, ja. Ja, zu sich selber stehen und es ist nicht einmal eine gute Grundlage, wenn du denkst, ja, wie könnte der andere das auffassen, wenn ich ihm jetzt sage, wie ich mich fühle. Frag dich selber, bin ich bereit, zu mir herzustehen, bin ich bereit, zu mir zu stehen und meine Emotionen, wie sich der andere verhält. Es
spielt ja am Schluss auch keine Rolle, oder?
Ja, es ist so, auch da wiederum unnötige Gedanken, wo du einfach viel Energie investierst, viel Energie verschwendest. Wir haben nie die Kontrolle darüber, wie sich der andere Mensch verhält. Wie die anderen Menschen sich verhalten. Die Antwort ist, zu sich selber stehen. Mein Freund ist so ein grosses Vorbild für mich. Er ist einfach, egal was, ihm braucht es auch Mut, um das ansprechen. Aber er steht so krass zu sich. Auch wenn es etwas so Unangenehmes ist zum Ansprechen, er macht das, weil er einfach sagt, hey, ich stehe zu mir, es stört mich etwas und ich stehe her dafür und ich sage es. Und das Unangenehme, das kann er aushalten. Das kann er einfach aushalten und sagen, ja, die paar Sekunden, sich unangenehm, eben das Unwohlsein, das haltet er aus für seinen Frieden, Friedenswillen.
Ja. Ja. Und für sich selber, er schenkt sich selber Liebe, oder?
Genau.
Ja, absolut.
Und das ist eine Übungssache. Weißt, so je mehr man das macht, je besser wird man drin. Und glaubt mir, Menschen haben es viel lieber, dass wenn man ehrlich miteinander kommuniziert, als wenn der Gegenüber vor dir steht und er weiss es eigentlich ganz genau, dass etwas da im Raum ist.
Das aber ist immer lustig, oder? Man spürt es ja dann gleich.
Ja,
oder?
Also ich habe mal in der Schule gelernt, dass wir eigentlich 70% mit unserer Energie kommunizieren. 7% unserer Mimik, so gestige Mimik, und 3% unserer Worte.
Ja. Nichts eigentlich.
Also weißt, und es ist so, ich spüre es eh sowieso. Ja. Also wenn du ehrlich bist, machst du dir einen Gefallen, machst du dem Gegenüber einen Gefallen, und das stimmt nicht, wenn man sagt, ich spreche etwas nicht an, damit der andere sich nicht unwohl fühlt oder damit die Kinder nicht verletzen. Nein, das ist eine Lüge. Du traust dich einfach nicht.
Ja, das ist aushalten, oder?
Ja,
wie du gesagt
genau.
Hast. Absolut. Das ist so ein bisschen wie, dass ich alle Frauen schminke, oder? Um irgendwie alles vertuschen und schöner machen. Wenn alle würden sich nicht schminken, werden wir dann gleich wild, oder?
Ja,
sehr banal.
Ja, sehr banales Beispiel. Aber ja. Ja, so wirklich. Und okay. Darum, ich merke in der letzten Zeit, dass ich ein bisschen vermehrt hässig bin auf meine Grossmutter, weil ich mich in der letzten Zeit sehr am Befassen bin über meine Kindheit. Ich schreibe jeden Morgen, wie ich mich fühle, und ich bin schon auch ab und zu in der Kindheit und so. In meinem zweiten Buch ist auch unterwegs, das Thema habe ich schon bestimmt. Und eben auch da, gell? Also ich sage ihnen, es macht mich mega hässig, wie du mit mir umgegangen bist als Kind. Es macht mich hässig, es löst in mir Wut aus, wenn ich darüber rede oder wenn ich darüber nachdenke, wie ich im Keller war, wie ich Panikattacken hatte. und alles, das macht mich hässig. Das macht mich wütig. Und ich will dieser Wut Aufmerksamkeit schenken und sie auch ausdrücken und der Person sagen, die das in mir ausgelöst hat. Hey, ich habe mich gedacht, ich bin so brutal hässig auf dich. Und es hat mich sehr, sehr verletzt und traumatisiert, dass du so mit mir umgegangen bist.
Mega stark.
Ja.
Du beschreibst auch im Buch, dass eben du hast, ja auch schon.
Und eben jetzt wieder, ich sage ja, im Buch schreibe ich ja bestimmt in Vergebung geheilt. Und ich habe jetzt gesagt, ich sage zwar schon, ich habe meine Grossmutter vergeben, aber da wieder zurück. Was heisst denn, ich habe ihr vergeben? Das heisst nicht, dass ich nicht hässig bin auf sie, sondern ich habe das, was sie mit mir gemacht haben, mit dem Frieden geschlossen, mir eingestanden, dass es so ist. Und jetzt ist Level 2, wo ich sage, ich merke, dass ich immer noch hässlich bin und das will ich nicht auch sagen.
Aber das darf ich auch sehen, oder?
Eben, und dann bin ich wie so, ich weiß nicht, wie ich werde sein, aber ich habe das Gefühl, ich bin dann im Frieden damit, auch wenn sie sich auch für das entschuldigt. Weil als ich auf Äthiopien gegangen bin, habe ich sie expliziert für Beschneidung.
Ja.
Ich habe sie auf Beschneidung konfrontiert und eben inzwischen bin ich auch reifer geworden. Ich habe mich auch weiterentwickelt und ja.
Ja, und es ist ja auch einfach so, dass umso tiefer dass man graben und Antworten bekommt, umso mehr Fragen kommen meistens. Mhm. Es ist ja nicht irgendwann ein Punkt und fertig. Mhm. Du hast ja eben in deinem Dokufilm bist ja eben, hast einerseits deine Großmutter konfrontiert und auch deine Beschneiderin. Auf sie, so rein von dem, was ich gelesen habe, ich habe das Gefühl, du hast eigentlich am wenigsten Wut gehabt, stimmt das?
Ja, weil, ja, und sie hat ja nichts dafür, sie ist,
einfach nur die
Ausführende gewesen und ja, dass sie das Ritual unterstützt, eben wieder zu dem zurück, die Leute glauben daran, also sie sind überzeugt davon, dass das richtig ist. Und auch sie habe ich darauf konfrontiert und dann hat sie mir auch ganz klar gesagt, ja, das musst du mit deiner Großmutter ausmachen. Klar, die hat mir leid, was ich gemacht habe. Es hat mich hässlich gemacht, dass sie kein Verständnis dafür hatte. Aber ja, das ist für mich eigentlich ja, sozusagen. Ja, sie hat mir auch gesagt, gell? Also ich bin ja nicht auf der Straße von Haus zu Haus gegangen und haben nach Mädchen gesucht, um sie zu beschneiden, sondern sie haben mich engagiert und ich bin hoch.
Es war schon ein Job gewesen, so.
Ja.
Okay. Du hast schon ganz, ganz viel Wertvolles gesagt. Ich würde gerne noch ein bisschen auf deine Stiftung eingehen.
Mhm.
Du hast am Anfang betont, eben, Spenden sind ja schön gut, aber es braucht eine Lösung. Was ist deine Lösung? Wie? Du bist ja über das jetzt relativ frisch, das Ganze. Du hast jetzt startet das erste Projekt. Was ist dein Plan? Hast du einen Plan? Wie sieht er aus?
So, man kann auf www.sarah-foundation.org schauen. Du kannst es ja vielleicht in
verlinken.
Ich habe hier mehrere Projekte. Jetzt unterstütze ich 10 Mädchen im Maasai-Land. Und jetzt eben in einem Monat gehe ich nach Äthiopien, weil ich den Kindern auf der Straße, wo überhaupt gar keine Chance haben, im Leben Fuß zu fassen, Unterstützung bieten, und zwar sie finanziell unterstützen, dass sie
Bildung auch
Zugang zu Bildung haben. Und dann werde ich mit den Eltern, eben genau die Armen, die keinen Zugang haben zu Bildung, es ist ganz wichtig, auch dort herzuschauen, weil mit Bildung ist der effektivste Weg zum Digitalverstümmelung.
Merkt man dann auch, dass bei den ärmeren Leuten eher gemacht wird, wie bei den
Eltern? Ja, okay. Also ja. Auch bei den ärmeren Leuten, die werden sogar eben die heftigste, die schlimmste Typ von Beschneidung gemacht, weil sie das Gefühl haben, das ist
ja jetzt eben mangelndes Wissen, oder?
Das Wissen,
genau. Ja.
Und ich möchte gerne Bewusstsein schaffen durch das Thema, sie aufklären, die Leute, die traumatisiert worden sind, sie ihnen bewusst machen, dass, wie fest sie traumatisiert worden sind. Weil wir haben ja gesagt, der erste Schritt für die Heilung ist das Bewusstsein. Ihnen das bewusst machen, was sie eigentlich auch ihre Kinder damit anziehen, wenn sie das weitergeben. Es ist halt, gell, ich habe eine tolle Ausgangslage dafür, wie ich selber das erlebt habe. Ich kann mit ihm auf Augenhöhe reden und über den Moment reden. Sie nehmen mich viel mehr ernst als jemand, der das nicht erlebt hat.
Ja, logisch.
Das ist das, wo ich mich fokussiere jetzt auf Bildung und Bewusstsein schaffen.
Wie kann man dich und deine Stiftung am besten unterstützen?
Hey.
Also spenden sicher, oder?
Spenden sicher, mit Menschen darüber reden, auf alle Social Media mir folgen, das Spreaden, das Tabu brechen und wenn ihr mit Frauen in Kontakt kommt, die in diesen Ländern sind, von mir erzählen, von der Stiftung erzählen, auf mich aufmerksam machen, das ist glaub, die einzige Unterstützung, die ihr mir könnt schenken, wenn wir darüber reden.
Du machst zum Teil aber Vorträge, gell?
Mache ich auch, genau. Ja. Mache ich auch. Der Film wird dann mit der Stiftung gezeigt. Also, wenn man auf die Webseite fleissig schaut, oder wenn man mich den YouTube-Channel abonniert, mir alle Social-Media-Kanäle folgt, da kommuniziere ich, wenn ich den Film zeige, wenn es Neues gibt, wenn wir ein Projekt haben.
Ja. Mit mir auf dem Laufenden.
Genau.
Okay. Also für alle, die das hören und gerne würden unterstützen, unbedingt habe ich da alles noch verlinken. Deshalb folgen und wäre natürlich mega lässig, wenn so viele Leute wie möglich würden hören.
Danke.
Ich würde mega gerne langsam zu meiner Abschlussfrage gehen, außer du hast noch irgendetwas, was du gerne würdest teilen. Ich würde
deine
Abschlussfrage. Okay, muss ich ganz kurz raussuchen. Und zwar, die erste weiße Auswendung, kann ich mir fragen. Stell dir vor, du kannst deinen eigenen Planet kreieren. Den Zahnradusen Planet. Geld spielt keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle, das sind deine Regeln. Wie würde der Planet aussehen? Was wäre dort speziell? Was wäre dort anders?
Spannende Frage. Eigentlich gar nicht anders als die Planeten, die wir haben.
Okay.
Außer der Planet, was ich nicht mag, ist, dass Kinder missbraucht werden, dass Kindersklaverei, Menschensklaverei, also das wirklich, weißt du, bis einfach fair. Bis einfach gerecht. Nicht Menschen ausnutzen. Einfach fair sein. Gutherzig sein. Und dann würde ich gar nicht in dieser Welt etwas verändern. Es ist alles schön, wie es jetzt ist.
Aber was da?
Ja, weißt du, lieb sein miteinander. Und was meine ich mit lieb? Ich meine nicht mit lieb irgendwie, dass man die ganze Zeit nett ist.
Nein.
Nicht das, einfach fair.
Und ehrlich.
Tu nicht bewusst jemand anders verletzen.
Ja.
Punkt. Einfach nicht extra jemand anderen nehmen.
Schön. Gut, du bist so, also ich meine, wir sehen uns ja heute das erste Mal. Ich habe dich ja sonst eigentlich nur einfach auf Insta und so und das Buch kennengelernt, aber du machst für mich schon einen extrem mutigen Eindruck und du hast eine sehr starke Willenskraft, merkt man. Darum, was hat dich in deinem Leben vor all dem am meisten Mut gekostet?
Am meisten Mut gekostet?
Ja, bis jetzt in deinem Leben.
Hmm. Ja, es waren so viele Momente, weißt du, eben auch mit meiner Geschichte rausgehen, das hat mich Mut gekostet. Ja, so bei den Menschen stehen und über mich reden, mich sichtbar zu machen, das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Angst gemacht hat und mir Mut gekostet hat. Ja. Es ist immer wieder all-in gegangen. Also ich habe letztes Jahr beim Discovery Days vor 800 Menschen eine Rede gehalten. Ich weiss, ich war so nervös gewesen. Und dann doch durch diese Nervosität durchzugehen und zu sagen, ich mache es jetzt trotzdem. Das braucht immer wieder neuen Mut, um das zu machen.
Ja. Also deine Liste ist eben, wie gesagt, eigentlich endlos so lang, wo du schon mutig warst.
Ja, es ist so lang, aber eben so einen spezifischen Moment
gibt es nicht.
Doch, es gibt es. Ja. Selbstheilung, wo ich den Moment entschieden habe, Ayahuasca zu nehmen. Das hat mir Mut gekostet, weil ich nicht gewusst habe,
mit
was ich in Kontakt komme.
Ja, cool. Nein, nicht.
Ja. Eben, das ist halt eben nicht so ein Mut, so. Auch mich auf das Unbekannte einlassen. Wenn ich einmal Meditationen mache und Energiewesen spüre, das ist ja auch so, immer wieder sich auf das einlassen, indem man eben sich Mut zuspricht und sagt, ich lasse mich jetzt auf das ein, obwohl ich dann weiss, was auf mich zukommt.
Ich glaube, genau das macht Mut aus. Ja. Weil wenn du weißt, was passiert, bist du jetzt auch nicht mega mutig gewesen, oder? Dann bist du sicher.
Ja. Das macht auch Spass, mutig zu sein.
Ja.
Also, ich habe jetzt einen gesunden Spass daran entwickelt.
Ein Risiko.
Ja,
wo kann ich als nächstes hingumpen? Okay. Mit was kann man dich am meisten quälen? Was nervt dich? Womit kann man dich auf die Palme bringen?
Ja. Es kommt je nachdem an, in welcher Stimmung ich bin. Aber ich bin sehr ungeduldig. Wenn ich etwas will, dann will ich es jetzt.
Oder gestern schon bist, oder?
Und eben wie du vorher gesagt hast, ich habe eine starke Willenskraft. Und wenn ich von etwas überzeugt bin und mir gegenüberstehst und ich etwas jetzt will, viel Spass.
Also kann man sagen, warten. Aha. Wenn du musst warten, das quält dich.
Ja, ich bin wirklich so sehr ungeduldig. Zum Beispiel jetzt Stiftung, oder? Webseite. Ich sage, es muss nächste Freitag fertig sein. Und wenn sie nicht fertig ist, frage ich, warum ist sie jetzt nicht fertig? Was ist jetzt passiert? Man ist so weit.
Okay.
Und wenn man nicht vorwärts geht, oder? Das und das und das muss gemacht werden. Okay, machen wir es fertig. Ich hätte schon am liebsten, dass es vorgestern fertig gemacht worden ist.
Ja.
So. Mit was kann man mich jetzt auf die Palme bringen? Heute für heute ist natürlich ein Tag, wo ich sehr glücklich bin.
Glück gehabt.
Darum, ich vergesse es einmal eigentlich, was mich so hässig macht. Ja. Ungeduld, Leute, die ein bisschen langsam unterwegs sind. Das macht mich ein bisschen hässig.
Okay.
Also, weißt, oder Leute, die extrem vorsichtig sind und ja nicht etwas falsch machen wollen.
Nichts riskieren, oder?
Nichts riskieren wollen. Ja. So. Sagen sie, okay, denke ich mir, mach's doch einfach.
Okay, gut. Und letzte Frage. Hypothetisch, stell dir vor, es kommt ein Zauberfee zu dir und sagt, Sarah, also du hast ja schon sehr viele Superkräfte, aber du darfst eine weitere Superheldenkraft auswählen. Teleportieren oder fliegen oder also wirklich so etwas, wie du wärst.
Dass ich zu meiner stärksten Version kann bleiben.
Wow. Also in Zukunft sozusagen.
In Zukunft, genau. Dass ich halt, wie im Moment, wo ich mich schwach fühle, mich zu meiner stärksten Version beamen, schauen, was sie macht und zurückkommen, sagen all in. Und zum Fliegen.
Okay.
Fliegen, das wäre mega nice. Und das erlebe ich, das Gefühl erlebe ich, wenn ich um 8 Uhr fahre.
Machst du es gerne oder nicht gern?
Gerne, mache ich mir gerne.
Okay.
Und im Wasser, unter Wasser können atmen.
Oh ja, das ist auch gut.
Mhm.
Das ist
auch überall schwimmen und dann können atmen.
Hast du dich auch Ariel auch geliebt, oder? Als Kind?
Ja, ja, mega.
Der Wunsch kennt wahrscheinlich jedes Mädchen.
Am liebsten wäre ich ein Avatar.
Okay.
Kennt ihr die Avatar, oder?
Ja,
ja. Die, die alles kann.
Ja.
Den wäre ich am liebsten. Wo die Luft, Feuer, Wasser. Nochmal das Element,
oder?
Ist es Erde?
Ja, Erde, Luft, Wasser, Gefühl.
Ja, ja. Ich am liebsten alle dich.
Okay, sehr gut, sehr gut. Sarah, ich...
Und ich hätte auch am liebsten können zaubern. Eben, du siehst,
ich habe... So ein bisschen wie Chant. Oder Sabrina total verhext.
Das kenne ich gar nicht, aber Chant kann ich nicht.
Okay.
Das muss ich ja einfach schauen.
Ja, ich habe auch...
Ich liebe so Filme.
Ja, so Hexen-Serien sind einfach Kinder geliebt. Also, kennst du den Manga durch mich?
Dann musst du mich umbringen.
Ja, dann musst du mich alles okay, Sarah, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle, wertvolle Interview. Ich habe dich als ganz aufgeschlossene, gutherzige Person jetzt hier dürfen kennenlernen. Und ich finde es wirklich sehr bewundernswert, wie optimistisch auf eine gesunde Art und Weise. Du bist ohne zu verdrängen, was war. Und du strahlst wirklich sehr viel Lebensfreude aus. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und danke viel, viel mal, dass du deine Arbeit machst, die du machst. Und hoffentlich hört man noch ganz, ganz viel von dir.
Danke immer und danke für das schöne Gespräch.
Sehr gern. Ciao, ciao.
Tschüss.